Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Oder was hatten Sie erwartet? Schönen guten Tag.
Obwohl man es weiß, ist man doch immer wieder verwundert, wie schlecht man als Fußgänger im Dunkeln für Autos zu sehen ist. Auch Fahrräder sind mitunter nachts eher nur so ein Schatten auf der Straße. Und wenn sie nicht optimal beleuchtet sind, dann sieht man gar nichts. Und wenn eine Katze auf die Straße läuft, dann sieht man vielleicht noch den entsetzten, reflektierenden Katzenaugenausdruck. Aber da ist dann schon zu spät. Selbst mit Licht ist das Fahren im Zwielicht oder Dunkeln einfach gefährlich. Jenseits der Stadtbeleuchtung sieht man oft einfach nicht genug, aber das kann sich jetzt in strahlende Weitsicht auflösen, dank einer Erfindung namens markierendes Licht.
Und dazu begrüßen wir jetzt Marco Hörter, Mechatroniker am Karlsruher Institut für Technologie und Erfinder des markierenden Lichts. Schönen guten Tag, Herr Hörter.
Schönen guten Tag, Frau Pantl, hallo Herr Kessler, ich grüße Sie.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem markierenden Licht und dem Licht an Autos, wie wir es kennen?
Ja, genau. Also der große Unterschied ist, der Name sagt es auch schon ganz gut, mit dem sogenannten markierenden Licht können wir jetzt wirklich Objekte, die auf einem potenziellen Kollisionskurs zu unserem Fahrzeug sich befinden, können wir wirklich mit dieser Lichtinstanz für den Fahrer markieren oder auch highlighten, sodass der Fahrer einfach die Objekte frühzeitig erkennt und dann entsprechend darauf reagieren kann und eine mögliche Kollision damit vermeiden.
Alle Objekte oder tatsächlich lebende Objekte? Also erkennt er eine Mauer genauso wie einen Menschen oder ist es wirklich eben um Leib und Leben zu retten gedacht?
Ja, genau das Zweite. Also bei meinem System, was ich aufgebaut habe, bei uns im Karlsruher Institut für Technologie, ist es so, dass wir eine Wärmebildkamera als Hauptsensor in unserem Fahrzeug verbaut haben und die Wärmebildkamera, sagt auch der Name schon, empfängt Wärmestrahlung von warmen Objekten, also vornehmlich Menschen, Tiere. Genau, und diese Wärmestrahlung können wir sehr gut aufnehmen mit unserer Kamera, dann entsprechend verarbeiten. Wir haben eine recht komplexe Software geschrieben, die dann dieses Bild, was wir dann von der Wärmebildkamera reinbekommen, dann wirklich vollautomatisch analysieren kann und erfinden, also dann untersuchen kann, ob denn jetzt Menschen oder Tiere denn jetzt wirklich vor dem Fahrzeug sich befinden. Und wenn ja, dann wird ausgerechnet, ob denn diese Objekte denn auf einem Kollisionskurs zu uns sind. Und wenn das auch so ist, dann können wir wirklich dann mit dieser neuartigen Lichtinstanz dann wirklich diese Objekte dann markieren, also anblinken und so, dass der Fahrer die erkennen kann.
Herr Hörter, kann man denn sagen, dass es sich dabei um ein Fahrerassistenzsystem handelt? Sprich, also wenn das System einen Mensch oder ein Tier erkennt, macht das Auto dann automatisch etwas oder muss der Fahrer aktiv werden?
Nee, das kann man schon wirklich als Fahrerassistenzsystem definieren. Genau, das agiert, dieses komplette System agiert vollautomatisch. Genau, also der Fahrer hat nichts mehr damit zu tun. Das System läuft komplett im Hintergrund. Nur wenn die Verkehrssituation es bedingt, dann schaltet dieses System sich ein und highlightet dann die Objekte, die dem Fahrzeug oder auch die einfach eine Gefahr dann sind, werden dann markiert. Und nee, das kann man schon definitiv als Fahrerassistenzsystem bezeichnen, das ganze System.
Jetzt gibt's doch sowas auch schon auf Basis von Infrarotkameras. Was ist denn der Unterschied zu dem, was Sie da innerhalb Ihrer Doktorarbeit entwickelt haben?
Genau, also was Sie ansprechen, Frau Pantl, ist die Generation 1 und Generation 2, sagt man dazu. Generation 1 war, dass man solche Wärmebildkameras im Fahrzeug hat, also vornehmlich in Oberklassenfahrzeugen. Und genau, dort wurde dieses Wärmebild auf einem Monitor im Fahrzeuginneren angezeigt. Die Generation 2 ging dann einen Schritt weiter. Dort wurden dann auch schon Bildanalyse betrieben. Das heißt, es wurden dann auch Objekte aufgefunden in diesem Bild und dann auch innerhalb des Monitors mit so kleinen Rechtecken dann markiert. Und jetzt genau unsere Idee ist, wir gehen wirklich einen Schritt weiter und sagen, der Monitor, der ist zwar schön zu haben, aber der kann aber auch ablenken, weil wenn der Fahrer immer zwischen dem Verkehrsraum und dem Monitor hin und her adaptieren muss, also zwischen dem Fernbereich und dem Nahbereich seine Augen, seine Sehschärfe anpassen muss, dann geht da wirklich wichtige Zeit verloren, die man möglicherweise braucht, um reagieren zu können. Und wir sagen jetzt, der Fahrer soll wirklich mit seinem Fokus im Verkehrsbereich bleiben und wir wollen dort die Objekte für ihn markieren. Und das ist uns quasi mit diesem markierenden Licht sehr gut gelungen.
Es sind ja alles schöne Ideen im Sinne der Verkehrssicherheit. Hat so eine Doktorarbeit denn dann aber eigentlich auch Chancen, mehr als nur eine Studie auf Papier zu sein?
Ja, das hoffe ich doch mal. Genau, also wir haben, wir sind natürlich auch mit Industrievertretern immer im regen Austausch. Ich war jetzt auch wirklich letzten oder Ende September auf einer Konferenz. Für uns sind solche wissenschaftlichen Konferenzen immer eine ganz gute Plattform, um uns auszutauschen und zu schauen, was denn die anderen machen und zu präsentieren, was wir denn machen. Und genau da, das sind natürlich dann auch wirklich dann auch die Automobilfirmen dann daran interessiert, so Systeme dann auch wirklich dann in die Serie zu bringen, weil ich denke mal, das System, was wir jetzt aufgesetzt haben bei uns im Institut, hat schon eine wirklich, also ist schon sehr nah dran an einem möglichen Serieneinsatz, weil klar, wir haben ja das System ja soweit aufgebaut, dass wir das dann auch wirklich in einem Fahrzeug drin haben. Das System ist erfahrbar, das heißt, wir können uns wirklich reinsetzen, nachts rausgehen und dann das System wirklich live erleben. Und somit sind wir da schon relativ nah dran an einer möglichen Serienreife.
Marco Hörter, Mechatroniker am Karlsruher Institut für Technologie, hat das markierende Licht gegen die Schattenseiten des Straßenverkehrs erfunden. Bis es dann aber doch in allen Autos verfügbar ist, es schadet nichts gegen Augen auf im Straßenverkehr. Vielen herzlichen Dank. Schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Hörter.
Sehr gerne, danke Ihnen auch.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Wir machen jetzt auch das große Spotlicht an. Und genau. Mittendrin steht da der Autopark.
Genau, mir wird schon ganz warm. Wolfgang hat uns eine Mail geschrieben, die muss ich dir mal kurz vorlesen. Ja. Die ist wirklich cool. Da geht es um den neuen 3er BMW und da wurde angekündigt, dass dieses Auto einen Fahrerlebnisschalter hat. Hm. Ja? Was sagt ihr das? Ein Fahrerlebnisschalter?
Ich keine Ahnung. Also Panoramatapete schaltet sich an, wenn du da drückst.
Nee, und Wolfgang will jetzt wissen, ob man den nachrüsten kann.
Fahrerlebnisschalter.
Und was passiert bitte, wenn er abbricht, der Fahrerlebnisschalter? Was würdest du sagen, als Fachfrau?
Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, Fahrerlebnisschalter.
Naja,
da wird es toller, oder was?
Ja, wird es toller. Also das ganz normale Stop-and-Go im Straßenverkehr ist wahrscheinlich ohne Fahrerlebnis. Mm. Und mit Fahrerlebnis ist Bestzeit auf irgendeiner Alpenserpentine.
Du, steig bei mir ein, hast du auch Fahrerlebnis.
Ohne Schalter.
Ohne Schalter. Kannst auch nicht ausschalten. Wenn Sie Fragen an den Autopapst haben, wir hätten jetzt Audienzen beim Autopapst.
Audienz beim Autopapst.
Das war ja keine Witzmail. Was macht denn so ein Fahrerlebnisschalter?
Naja, der ändert wahrscheinlich die Abstimmung des elektronisch beeinflussbaren Fahrwerks. Also es wird härter, sportlicher und...
Wirklich, der schaltet alles das, was mühsam eingebaut wurde, dann wieder aus?
Es verändert es einfach. Also das Fahrwerk ist ja nur noch teilweise analog. Es wird eben elektronisch und hydraulisch beeinflusst. Und es ändert wahrscheinlich auch die Charakteristik der Motorsteuerung. Die wird also ein bisschen aggressiver, man kann höher drehen.
Also fahren wie früher.
Fahren wie früher,
ja,
genau.
Sag ich ja.
Nicht PC.
Das finde ich ja super. Erstmal entwickelt man lauter Sachen, die baut man ein und dann gibt es einen Schalter, wo man alles wieder ausschaltet.
Genau, stellt die Marketingabteilung fest, die Leute wollen es eigentlich gar nicht, die wollen weiterhin richtig Krach haben hinten, deswegen gibt es auch diese Resonanzrohre jetzt im Auspuff, damit es innen lauter als außen ist. Das ist schon Wahnsinn. Ne?
Ah, das finde ich gut. Es ist doch nie was verkehrt, wenn ein kluger Kopf dahinter steckt. Hallo Monika.
Hallo.
Was ist bei Ihnen? Was schmälert das vor?
Ich habe einen 99er Golf. Und wenn ich morgens losfahren will oder überhaupt, wenn er kalt ist und ich schlage ein, dann geht er sofort aus. Und das ist immer ganz prickelnd, wenn ich auch in die Kurve fahre und bleibe einfach stehen.
Mhm.
Weil ich kann dann ja auch nicht mehr lenken, ne?
Dann nicht mehr, nee. Also dann, oder sagen wir mal so, dann wird es sehr, sehr schwer zu lenken. Man kann noch lenken, aber die Servolenkung fällt dann eben aus, wenn der Motor aus ist. Und das Ganze wird aber quasi auch von der Servolenkung abgewirkt, weil die wahrscheinlich immer noch das Servo-Hydrauliköl von 1999 drin hat.
Aha.
Und das ist mittlerweile durch. Ja? Also ist eben kältesteif, wenn es kalt ist draußen. Und wenn man dann eben extreme Servounterstützung braucht beim Lenken, dann ist der Widerstand der Servopumpe so groß, dass die den Motor abwirkt.
Aha.
Ja, also Therapie, Servolenkungsöl wechseln und säubern des Systems. Da gibt es auch noch einen Filter, den würde ich auch gleich noch wechseln.
Ja.
Und dann ist es wahrscheinlich weg.
Monika.
Super.
Schönen Sonntag.
Ja,
tschüss.
Na, den habe ich jetzt. Danke.
Tschüss. Mann, du bist so ein guter Mensch, oder?
Ja, Patricia,
aus
deinem Munde macht es mich besonders glücklich.
Ja. Hallo, Uwe.
Hallo, schönen guten Tag, ihr beiden. Ich habe ein kurzfristiges Temperaturproblem und zwar fahre ich einen VW-Bus T4, Baujahr 96, mit der 2,5 Liter 81 kW Maschine.
Mhm.
Der ist auf Gas umgebaut, fährt mit Gas und Benzin normalerweise prima. Ich habe nur in den letzten Tagen, wenn also die Temperatur so ein bisschen unter Null war, habe ich folgenden Effekt gehabt. Ich habe dann ein Loch, wo das Auto sozusagen kein Gas mehr richtig annimmt. Wenn ich so die ersten 2,5 bis 3 Kilometer gefahren bin. Das dauert nur, sagen wir mal, eine halbe Minute und passiert immer dann, wenn ich auf höhere Drehzahlen komme, so um die 3000 etwa. Mhm. Und danach ist wieder okay, wenn der Motor seine normale Temperatur hat, ist alles schick.
Okay, also das dürfte wahrscheinlich, da gibt's zwei Ansätze, die eine Rolle spielen können. Entweder hast du noch Sommergas drin. Ja, also dieses LPG ist ja im Sommer, hat es glaube ich 40% Propan und 60% Butan und im Winter umgekehrt.
Ich muss dazu sagen, das tritt sowohl im Gasbetrieb als auch im Benzinbetrieb auf, also ist unabhängig davon.
Okay,
das
ja gut, dann fällt die eben genannte Variante weg, dann würde ich mich ausschließlich mit den Temperaturgebern beschäftigen, die der Motor ja hat, und die altern irgendwann und dann ändern sich die Charakteristika, die schalten dann später zu oder ab, je nachdem, und die wechselt man aus. Also man kann die zwar prüfen, theoretisch mit Hilfe eines speziellen Diagnosecomputers, der aber nur teuer bei VW zu bedienen ist. Und deswegen würde ich mir ein paar kaufen und die auswechseln. Es sind glaube ich zwei, die eine Rolle spielen.
Alles klar. Ich danke euch.
Viel Erfolg. Tschüss.
Macht weiter so. Tschüss.
So, machen wir. Und zwar noch anderthalb Stunden, aber hier erstmal Musik von The Black Keys, Lonely Boy.
Anderthalb Stunden.
Was denn? Wolltest du früher gehen?
Du willst auf die Couch, ich sehe es schon. Ja?
Auf welche Couch?
Das Mittagsschläfchen wartet schon, oder?
Oh Gott, du siehst, mein Gehirn funktioniert heute überhaupt nicht parallel zu deinem. Ich denke direkt an Therapie.
Ja, naja, du kannst auch machen, ne? Aber da kann man auch herrlich verschlafen.
Dafür habe ich ja dich.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Herzlich willkommen zu den Sonntagsfahrern.
Hallo, hallo. Ihre Sendung heute auch mit Fahrerlebnisschalter. Könnt ihr mal anmachen?
Du, der bricht mir zu leicht ab.
2030, also 19 Jahre in die Zukunft. Absehbar, aber eben doch Zukunft. Was glaubst du, Andreas, haben sich Autos bis dahin doll verändert?
Ich glaube, sie werden wieder hübscher. Wenn ich überlege, was 19 Jahre in der Vergangenheit so rumfuhr, 190e, Golf 2, diese ganzen relativ kantigen Autos und heute diese rundgelutschten Flundern mit Chipsfüllung, die sind natürlich nicht attraktiv und die müssen attraktiver werden. Die werden aber natürlich viel, viel, viel elektronischer.
Und wer weiß, vielleicht dann auch so richtige Zukunftsvisionen wie der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, der ja irgendwie fliegt oder beim fünften Element, wo die in so, okay, bis 2030 unwahrscheinlich
auf
die Bauarbeiten.
Ich sag doch, überleg doch mal, ja, das ist nicht lange.
Also wir spekulieren, aber tatsächlich beschäftigen sich Autodesigner mit der Frage, wie das Auto 2030 aussehen soll. Zum Beispiel Peter Naumann, Fahrzeugdesigner und Professor an der Hochschule München.
Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Sie haben ja von einem Autohersteller den Auftrag bekommen, Visionen für ein Elektroauto, so wie es morgen aussehen könnte, zu entwickeln. Sind Sie schon weiter? Beschreiben Sie mal, wie sieht das Auto 2030 aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich ist da immer ein bisschen Spekulation dabei. Aber tatsächlich gibt es sehr viele Entwicklungen, die schon in eine Richtung zeigen. Und zwar wird das Fahrzeug immer autonomer. Das heißt, dem Fahrer werden immer mehr Tätigkeiten abgenommen. Das Auto kann viel, viel mehr in der Zukunft, als es heute kann. Das bedeutet letztendlich auch, dass man sich ganz anders in dem Auto letztendlich positionieren wird. Man wird nicht mehr so fahrerorientiert sitzen, sondern man kann das Interieur von einem Auto wesentlich wohnlicher gestalten, weil man eben selber die Verantwortung abgeben kann an das Automobil.
Also sozusagen ein fahrendes Wohnzimmer mit Sofa?
Ja, könnte man fast so sagen. Also wenn man sich eine Sitzkonfiguration von einem heutigen Automobil anschaut, ist das eine sehr unkommunikative Situation. Das heißt, alle gucken nach vorne, keiner kann sich richtig angucken, weil man eben sozusagen sich auf den Verkehr konzentrieren muss. Und ich denke, die Zukunft der Menschheit ist eben geprägt dadurch, dass wir eine sehr stark wachsende Weltbevölkerung haben, die dann auch zum großen Teil in Großstädten oder in diesen Megacities wohnen wird. Und da wird auch das Autofahren, so wie wir es heute kennen, fürchte ich, nicht mehr so ganz funktionieren, weil es einfach zu viele Autos sind und man eben dann auch sozusagen bestimmte Verantwortlichkeiten abgeben muss. Aber das muss nichts Negatives sein. Ich denke, dass heute das Fahren in vielen Situationen auch keinen Spaß mehr macht. Denken Sie nur an die Fahrt zur Arbeit morgens im Stau. Das ist im Prinzip etwas, was eigentlich schöner wäre, wenn man dann jetzt nicht im Fahrzeug mehr machen könnte.
Die fahrende Sitzecke klingt vielversprechend. Wie geht man denn da aber generell als Designer ran, wenn man so ein Zukunftsauto, eine Zukunftsvision ja letztendlich schaffen und entwerfen soll und will?
Also bis jetzt ist die Entwicklung von Automobilen sehr stark geprägt von einem klassischen Package, wie man das im Fahrzeugbereich nennt. Das heißt, die Anordnung der Sitze, der Motor, die ganzen Aggregate. Das ist durch die Elektrifizierung der Fahrzeuge, kann es vollkommen neu gedacht werden. Und man kann tatsächlich jetzt auch freier vom Innenraum, also von innen nach außen gestalten. Das heißt, man legt zuerst einmal fest, wie möchte ich denn überhaupt in so einem zukünftigen Fahrzeug sitzen und mich auch aufhalten, was will ich da drin machen. Und daraus haben wir letztendlich auch gemeinsam mit dem Fahrzeughersteller das Interieur entwickelt. Und dann ergibt sich daraus wiederum auch ein ganz anderes Exterieur, weil das Exterieur natürlich sozusagen das Gehäuse um diese neue Sitzkonfiguration ist. Und das führt dann doch zu sehr spannenden und ganz neuartigen Ergebnissen.
Das heißt, deswegen wird man als Designer das Auto auch sich nicht ganz wegdenken, oder? Weil bei all dem, was Sie als Zukunftsvision ja eben auch schon gesagt haben, könnte man ja auch sagen, das Auto ist eigentlich schon selbst überholt und wir als Designer brauchen auch nichts mehr zu entwerfen, weil wir werden es in Zukunft gar nicht mehr brauchen. Aber dafür macht es uns zu viel Spaß, uns da was auszudenken.
Ganz genau, nee, das ist richtig. Also ich denke, dass diese individuelle Mobilität, dass es die immer geben wird, das ist ein ganz starkes Bedürfnis. Wie vielleicht früher, es auch ganz früher das Pferd gab und man auch gerne dann sein Pferd hatte, mit dem man irgendwo hingeritten ist. So ist das sicher auch in Zukunft mit der Mobilität. Man wird sicher Entwicklungen erkennen, wie man sie vielleicht heute in Los Angeles kennt, dass man versucht, die Fahrer dahin zu kriegen, nicht immer alleine in so einem Fahrzeug zu sitzen, sondern vielleicht zu mehreren, also sogenannte Carpools, aber das Carsharing und überhaupt auch das Nutzen von Fahrzeugen wird sich sicher auch sehr stark verändern. Nicht jedes Automobil muss unbedingt gekauft werden, sondern es kann vielleicht auch geleast oder geliehen werden. Und da gibt es schon sehr schöne neue Konzepte, die auch einfach heute schon ausprobierbar sind von Carsharing und so weiter.
Wenn ich mir dieses fahrende Wohnzimmer nochmal vorstelle, mir ist beim Aufräumen gerade so ein Zukunftsbuch in die Hand gefallen, das ist aus Anfang der 90er, da würden wir dann laut deren Vision im Jahre 2010 schon mit Ultraschallflügen um die Welt gejettet sein. Wir stellen fest, das machen wir immer noch nicht. Was glauben Sie, 2030 haben wir da wirklich ein fahrendes Wohnzimmer oder sehen die Autos dann am Ende doch noch aus wie heute?
Ich glaube nicht, dass sie noch so aussehen wie heute. Ich glaube, dass das Automobil, so wie wir es heute kennen, auch an einem gewissen Punkt angekommen ist, an einem gewissen Ende einer Entwicklung. Das ist sehr stark getrieben von dem Verbrennungsmotor. Wenn Sie sich Entwicklungsbudgets anschauen von großen Automobilfirmen, so waren die in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark geprägt von der Entwicklung von Verbrennungsmotoren. Diese Kernkompetenz, zum Beispiel auch der deutschen Automobilindustrie, wird verschwinden, weil man quasi in Elektromotoren wird man keine Kernkompetenz entwickeln. Das machen heute Firmen wie Siemens und so weiter. Das heißt, man muss woanders, in anderen Gebieten letztendlich sich neu aufstellen. Und ich glaube, dass man Komfort, also auch vom wie man in einem Auto sitzt oder wie man ein Auto bedient, quasi immer eine treibende Kraft sein wird. Ja. Und das glaube ich auch, dass das relativ schnell kommen wird. Natürlich bedingt das eine ganz bestimmte Vernetzung in der Stadt, dass letztendlich auch Autos direkt mit der Stadt kommunizieren, direkt mit der ganzen Infrastruktur und so dann eben Unfallvermeidung und entsprechende Stauvermeidung und sowas einfach auch durch Systeme gesteuert wird. Wir sind da schon sehr nah dran, aber bis es sozusagen alles diesen rechtlichen Vorschriften entspricht und auch durchsetzbar ist, dauert sicher noch ein paar Jahre, aber 2030 wird die Situation schon sehr, sehr viel anders aussehen, denke ich.
Über die Vision für das Auto 2030 sprachen wir mit Peter Naumann, Fahrzeugdesigner und Professor an der Hochschule München, denn er hätte eine Möglichkeit schon entworfen, wie es aussehen sollte. Vielen herzlichen Dank und schönen Sonntag noch.
Tschüss, Herr Naumann.
Audienz beim Autopapst.
Du lachst wegen der vielen...
Nee, der Titel, der passte so schön. Big Mouth Strikes Again. Ne? Back möglicherweise.
Hast dich wiedererkannt? Audienz in meinem Autopapst unter 0331 70 99 111. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Auto haben, der Autopapst, der hilft sehr gerne. Zum Beispiel jetzt Frank, hallo.
Ja, hallo.
Was ist los?
Audi A6, 2,5 TDI, Baujahr 2001, Avant. Und hat Wasser auf der Beifahrerseite im Fußraum. Mhm. Haben alle möglichen Dinge schon ausprobiert, Dichtung ausgewechselt, am Pollenfilter, neue Frontscheibe hat er bekommen und es läuft sichtbar innen drinne Wasser, wenn die Heizung läuft. Unabhängig vom Regen, unabhängig Waschanlage oder sonst irgendwie, es ist einfach Wasser im Fußraum.
Wie viel ist denn das? Kann man das ungefähr quantifizieren?
Ja, ich würde mal sagen, 3-4 Liter kommen schon so zusammen.
Wow.
Pro Tag oder pro Saison?
Pro Fahrt nach Berlin. Also sagen wir mal so, auf 90 Kilometer sind 2 Handtücher, Badelaken sozusagen so
richtig
satt durchtränkt. Ja.
Und ist das jetzt erst oder ist das schon?
Nee, das geht schon 1,5 Jahre. Ich sage ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben ewig dran rumgebastelt. Heute habe ich selbst noch mal geguckt unten, weil ich dann im Internet gelesen habe, Überlauftrichter, Kondensablauf irgendwie von der Klimaanlage.
Genau, das hätte ich nämlich jetzt gesagt.
Ja,
genau,
die habe ich aber versucht, heute unten mal zu finden, also Verkleidung abgebaut, aber ich finde keinen Auslaufschlauch, ich finde gar nichts.
Nee, naja, aber das wird so höchstwahrscheinlich sein, denn es gibt einen Ablauf nach unten, der Klassiker, im Sommer sieht man es ja immer an der Ampel, wenn die Autos wegfahren, dann bleibt eine Pfütze zurück und wenn dieser Ablaufschlauch, wenn der verstopft und das tritt zum Beispiel auf durch, weiß ich nicht, irgendwelche Sedimente aus der Klimaanlage oder auch durch aufgewirbelten Schmutz, der von unten den Schlauch verstopft. In der Werkstatt wird der zwar gereinigt, das ist ein Wartungspunkt, aber die pusten immer nur mit Pressluft von unten nach oben und dadurch sitzt der Fropf dann irgendwann so dicht, dass der Überlaufbehälter wirklich, also das ist den kann man auch nicht sehen, der sitzt ziemlich weit oben im Armaturenbrett, dass der überläuft. Und ich würde mir wirklich mal von unten die Mühe machen und diesen Schlauch suchen und den dann irgendwie mit einem Draht oder einer Fahrradspeiche durchstopfen.
Sie fahren seit 3 Jahren mit einer Pfütze im Auto rum und haben wahrscheinlich zu Hause schon im Wäscheschrank den Extrastapel mit den Handtüchern fürs Auto.
Korrekt, ja.
Wirklich? Das ist absurd.
Ja, also meine Frage war eigentlich eher, wo sitzt dieser Schlauch?
Na, wohin der entwässert, das hängt... Also vom Modell, ja, das weiß ich aus dem Kopf auch nicht. Ja, also da müsste man bei Audi mal nachfragen, wo der genau sitzt. Also wo er rauskommt vor allen Dingen.
Mhm.
Und dann,
keine Hilfe, aber ein schönes Problem, Frank.
Ja,
machen Sie weiter.
Ja.
Also, okay. Das wird es aber wahrscheinlich
im Sommer
sein.
Gibt's dann das Strandhandtuch.
Sehr schön. Der ganze Fehler ist noch absurder, weil es ist auch schon Wasser reingelaufen, als noch nichts mit Kühlanlage war oder mit Klimaanlage. Da war es dann erstmal die Frontscheibe. Und nachdem die ausgewechselt war, war eine Weile trocken und jetzt fängt es wieder an. Und die Frontscheibe ist dicht, ist sicher. Ne? Also es ist wirklich ein absurder Fehler, ja.
War schön mit Ihnen.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Hier geht's weiter mit Dieter. Hallo.
Hallo, ja, bei einem schönen Sonntag.
Danke sehr. Was
Wir
ist bei Ihnen?
Wir haben einen Opel Astra GCC 1,7 DCTI. Baujahr 2000.
Mhm.
170.000 Kilometer runter, da kommt die Motorkontrollleuchte bei 130 km/h.
Mhm.
Der wurde schon mal ausgelesen und da sagte man mir, der Drehzahlsensor wäre es. Dann hatten wir einen Schaden mit der Ölpumpe, dann ging es einigermaßen und jetzt geht das wieder los.
Und was sagt er jetzt, der Diagnosecomputer?
So weit waren wir jetzt noch nicht.
Ah, okay, dann können wir fast hier aufhören. Denn, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen, es gibt wahrscheinlich 1542 verschiedene Möglichkeiten, warum diese Lampe aufleuchtet.
Mhm.
Und ohne eine ungefähre Richtung kann ich weder sagen, was man machen muss, noch was es möglicherweise kostet.
Dieter.
Ja, also
nee,
auslesen lassen und dann nochmal anrufen.
Na, okay.
Ja?
Schönen Sonntag.
Ja, schön.
Tschüss.
Also wahrscheinlich wenig hilfreich, aber es hilft nicht, Patricia.
Hallo Christian. Du, Christian freut sich, weil dann kommt er jetzt noch dran.
Okay, Christian, wie können wir dir helfen?
Ja, hallo, ich habe auch einen schönen Begriff für euch. Das sind die Saughub-Steuerventile.
Die gefallen mir.
Ja.
Was machen die?
Und zwar sollen die wahrscheinlich ausgetauscht werden. Also ich hatte einen 2001er Toyota Diesel.
Ja.
Dieser DVD-Motor.
Mhm.
Und da leuchtet ab und zu mal diese Motorkontrollleuchte auf. Habe ich durchchecken lassen. Es sind die Saughub-Steuerventile.
Ja, und wo sitzen die? Im Tank oder?
Die müssen irgendwo zwischen Dieselpumpe und Motor sitzen.
Du kennst die Saughub-Steuerventile nicht, Andreas?
Doch, ich kenne die persönlich. Aber es gibt eben mehrere Möglichkeiten, wo die sitzen. Zwischen Dieselpumpe und... Ah, okay. Ich weiß, was... Ja,
ich vermute das jetzt.
Ja, ne, das sind... Also würde ich beispielsweise als Rückschlagventil bezeichnen.
Ah.
Ja, springt der manchmal schlecht an?
Ja.
Springt der manchmal schlecht an?
Nee, das Anspringen ist kein Problem. Wir haben einen gewissen Leistungsverlust, wenn ich schneller fahren möchte sozusagen, über 100 oder so.
Ja.
Die Frage ist jetzt... Wenn ich die austausche, reicht es aus oder muss ich auch das quasi die Steuereinheit auch austauschen?
Nee, nein. Nee. Wenn die einzeln austauschbar sind, wovon ich ausgehe, dann müsste das ausreichen. Die Steuereinheit diagnostiziert ja offenbar, also der Fehler ist da abgelegt.
Ja.
Und wenn die Fehlerursache weg ist, dann geht's wieder.
Christian, wie schön. Saughub-Steuerventile, da lernen Sie die endlich mal kennen. Man könnte ja auch so ein ganz schnödes Problem haben.
Viel Erfolg, Christian.
Gut, ciao.
Tschüss. So, toll.
Ja, du.
Wer denkt sich sowas aus? Was ist denn Saughub? Saughub.
Na, ist, stell dir mal vor, du hast einen Strohhalm und ein Glas mit Orangensaft. Ja? Und das, was du maximal mit deiner kleinen...
Während ich sauge, hebt sich das Glas auch noch.
Nee, das ist, so. Der, das ist der Hub, den du dann eben, die Höhendifferenz zwischen Glas und deinem Mund. Ja, das ist der Hub.
Ja.
Ja, und das saugst du hoch.
Ja, toll.
Donnerwetter, oder?
Was so ein Auto alles kann, das ist der Wahnsinn.
Ja.
Die Mitfahrzentrale.
Unsere heutige Mitfahrerin ist tatsächlich studierte Sozialarbeiterin, hat in einer Familienberatungsstelle gearbeitet, sozusagen Lebensechtpraxis, bevor sie in die Fernsehsozialarbeit einstieg, als schrill verkleidete Nachbarin Annemie Hülchrath bei der WDR-Sendung Zimmerfrei, Kult. Und wirklich auch noch dem Letzten bekannt wurde sie dann in der Impro-Comedy-Sendung Schillerstraße, Cordula Stratmann. Und über sie liest man Sätze wie diesen: Unter den deutschen Komödiantinnen ist Cordula Stratmann die Schnodder-Queen. Und heute ist sie unsere Mitfahrerin. Herzlich willkommen in der Mitfahrzentrale, Frau Stratmann.
Hallo, guten Tag.
Freut man sich über so einen Titel Schnodder-Queen eigentlich oder spiegelt das eher das Leben mit einem Fünfjährigen wider?
Schnodder. Ja, so hatte ich über Schnodder noch gar nicht nachgedacht, klar. Aber mit fünf Schnoddern die nicht mehr so. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht so Gedanken über Begriffe, die sich jemand verzweifelt ausdenkt, wenn er einen beschreiben soll.
Sozialarbeit und Fernsehen, da habe ich ja auch gleich die Verbindung geschlagen. Hat das Gemeinsamkeiten? Also war das sowas wie ein Helfersyndrom, was sie hat beim Fernsehen landen lassen, so im Sinne von, die brauchen unbedingt Hilfe?
Ehrlich gesagt nicht. Ich bin da so mit einem Bein rein. Ich habe die Möglichkeit bekommen, bei einem Casting mitzumachen, habe das aus reiner Neugier mitgemacht, weil ich mir unter einem Casting nichts vorstellen konnte. Und geriet dann da in so eine Prüfungssituation und war mein Leben lang schon in Prüfungen immer mindestens eine Note schlechter als in echt, weil ich, Prüfungen furchtbar, wenn es dann so drauf ankommt, schrecklich. Und dann ja, stand ich da in so einem furztrockenen Studio mit humorfrei aussehenden Leuten und die wollten mich dann jetzt mal so testen. Und dann bin ich da wieder raus und habe gedacht, siehste, jetzt weißt du mal, was das ist. Und dann habe ich 2 Wochen später einen Anruf gekriegt, dass der Sender gerne mit mir Mangold machen möchte. Das war damals eine der ersten Comedy-Shows, die es so gab. Bei TM3, dem Frauensender.
Ja. Da, als was bezeichnen Sie sich denn mittlerweile eigentlich selbst? Schauspielerin, Comedian, Autorin, Romancier, Schriftstellerin, Sozialarbeiterin, Wundertüte?
Ich sag meistens Komödiantin oder so. Ich bin dann immer ein bisschen rätselnd, weil ich mache halt Sachen.
Okay, gut, ich sehe schon.
Herr Kessler, helfen Sie mir mal.
Wenn ich mich frage, Cordula Stratmann als Autofahrer, dann denke ich jetzt erstmal spontan an Chaos. Oder wie muss ich mir das vorstellen, was da hinterm Steuer bei Frau Stratmann abläuft?
Genau, so müssen Sie sich das vorstellen. Es herrscht eine gewisse Lautstärke in dem kleinen Gefährt.
Liegt's am Auto oder an den Fahrern?
An der Fahrerin.
Aha.
Also ich stelle eine gewisse Lautstärke her im Auto.
Aha, also ist Kommunikationslautstärke, also sprechen Sie mit anderen Insassen oder schimpfen Sie zum Fenster raus?
Ich spreche mit anderen Fahrern, die davon aber immer nichts ahnen.
Achso, ist das, was Ihr Mann meint, wenn er sagt, Sie sind eine hervorragende Autofahrerin, aber sobald Sie sich in den Verkehr bewegen, kommen die dunklen Seiten zum Vorschein?
Ja, ich bin eine gute Autofahrerin, wenn die anderen auch gut fahren. Wenn irgendwie schon wieder so eine Mutter mit einem riesen Suff vor mir steht und rechts vor links nicht hinkriegt und Vollbremsung macht, bloß weil von rechts eine Seitenstraße kommt und so, dann verliere ich recht zügig die Nerven.
Was machen Sie denn dann?
Dann schreie ich immer.
Richtig.
Ja. Also ich sag dann, ich versuche die Frau anzudeuen, indem ich sage, fahr, da kommt niemand. Ich weiß, dass sie mich nicht hören kann. Das ist aber zu meiner Triebabfuhr, glaube ich.
Und sind dann die Scheiben von innen alle beschlagen nach einer Weile?
Ja, mein Sohn wird überhaupt nicht angeschnallt, weil der muss immer die Scheiben wieder klar machen.
Aber das ist tatsächlich so, ja? Oder?
Nein, natürlich ist das nicht so. Also es ist jetzt etwas überspitzt.
Wir haben bei unseren Recherchen auch unter dem Stichwort Fahrschule festgestellt, dass der Fahrlehrer offenbar nicht mit Ihren Fahrkünsten befasst war, sondern mit Rosi. Wer oder was ist Rosi?
Ja, mein Fahrschullehrer war CB-Funker. Und das mit großer Leidenschaft. Ich glaube, dem war das egal, wo er, in welchem Beruf er sich jetzt dem CB-Funken hingab. Und der hat halt dann zufällig als Fahrlehrer neben mir sich auf den Sitz fallen lassen, hat dann immer das Handschuhfach aufgemacht und hat dann irgendwie da seinen Funk hergestellt, Rausch, Rausch, Knack, Knack, und irgendwann war endlich Rosi dran, von der hatte er mir schon vorgeschwärmt. Und dann musste ich mir auf der im rechten Ohr immer so Gespräche zwischen Herrn Lier und Frau Rosi anhören.
Das heißt, es lag an ihm, dass Sie durch die erste praktische Prüfung durchgeflogen sind?
Definitiv, das lag doch nicht an mir, Leute. Ich saß zufällig am Steuer.
Einmal durchgefallen?
Wen interessiert das?
Also nur die Statistik, nur für die Statistik.
Zweimal durchgefallen, das hat aber auch mit mir wirklich überhaupt nichts zu tun.
Aber ich hätte eine gute These. Sie wollten einfach weiter an dieser Rosi-Geschichte dranbleiben.
Ganz genau. Ich war auf Recherchereise und habe dann 15 Mal die Fahrprüfung gemacht. Nein, das stimmt nicht, aber ich habe zweimal bin ich durchgefallen, weil ich beim zweiten Mal exakt denselben Prüfer hatte wie beim ersten Mal, und das war ein echter rassistischer Idiot, der sich den Mitprüfling, der vor mir dran war, auf eine Art und Weise vorgeknöpft hat, dass ich hinten drin saß bei der ersten Prüfung, und ich habe mich vor dem Typen nur geekelt und habe immer gedacht, ich muss jetzt was sagen, ich muss jetzt sagen, lassen Sie mich bitte raus, ich finde das abartig, was Sie hier machen. Ich wusste aber als Studentin, dass ich dann das Prüfungsgeld für die nächste Prüfung nicht nochmal so leicht zusammenkriegen würde und so weiter und so fort. Also ich wurde bei der ersten Prüfung, war ich äußerst gestresst, als ich auf diesem Fahrersitz ankam. Der hat mich dann auch sofort durchfallen lassen, weil er auf mich auch keinen Bock hatte.
Dann müssen Sie ja trotzdem
und
das dritte Mal.
Bei der zweiten Prüfung bin ich halt wieder vor diesem Prüfer zu sitzen gekommen. Da hätte ich eigentlich direkt schon wieder aussteigen können.
Bei so viel Prüfung haben wir auch noch eine. Unseren Mitfahrercheck. Wir beginnen 5 Sätze und Sie müssen sie jeweils beenden.
Also der erste heißt, einparken ist für mich.
Kinderspiel.
Andere Frauen am Steuer sind?
Viele.
Mein Sohn im Auto ist nicht der Scheibenputzer. Ne?
Ein super Beifahrer.
Meine Traumszene mit mir, also Ihnen, am Steuer wäre?
Meine Traumszene mit mir am Steuer? Mhm. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil die habe ich ja jeden Tag.
Ah.
Ach so, keine Verbesserung möglich. Letzte, in meinem Auto liegen rum?
Nichts. Ich weiß nicht, warum man im Auto so viel. Also ich habe jetzt, bei mir ist das Auto ein Gefährt von A nach B. Ich lasse ja auch in der Straßenbahn, richte ich mich ja auch nicht ein mit Flaschen und Zeitungen und so. Das nö. Das habe ich zu Hause dann alles.
Heute bei uns in der Mitfahrzentrale Schauspielerin, Comedian, Schriftstellerin, eigentlich Alleskönnerin, macht halt so Dinge. Cordula Stratmann, wir sagen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Ja, gute Fahrt.
Dankeschön. Ihnen allen auch.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Oder sagen wir so, es ist die wöchentliche Abarbeitung des eigenen Egos von Andreas Kessler an dieser Rubrik. Kessler gegen den Rest der Welt, um Woche für Woche dazustehen als der glänzende Sieger, der ein Auto am Geräusch des anstrengenden Motors erkennen kann.
Des angestrengten, so eine Art Buße, die ich da tue.
Ach ehrlich?
Ja,
genau. Für was büßt du?
Naja, also als Autopapst kann man ja nicht büßen, ne? Nicht so richtig. Ja, also, ja, also nur in einem inneren Zwiegespräch vielleicht, und das mache ich.
Es ist so eine Art Buße,
ja.
Aber als Autopapst kann man nicht büßen.
Ja.
Seien Sie einfach auch noch mit dabei.
Deswegen sage ich auch nur so eine Art.
Kessler gegen den Rest der Welt. Sie bekommen wie immer ein Autobuch. In diesem Fall ist es ein Fahrradbuch, verfasst von dem Talking Heads Frontmann David Byrne. Der hat über seine Fahrradtouren und Fahrraderlebnisse die Bicycle Diaries geschrieben. Ein Fahrrad neuen Metropolen, ein Fahrradbuch geschrieben. Im Fischer Verlag erschienen, geht Ihnen dann zu. Kessler gegen den Rest der Welt, seien Sie dabei, wenn wir auch heute wieder feststellen, ob er weiß, was Sie fahren, wenn er hört, wie Ihr Motor klingt. Ansonsten muss er büßen.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Andreas, bist du auch heute bereit, es allen zu zeigen?
Auch heute, Patricia.
Hallo, Frank.
Ja, hallo, hier ist der Rest der Welt.
Der Rest der Welt befindet sich heute wo?
In Berlin-Mahlsdorf.
Berlin-Mahlsdorf. Macht an diesem etwas trüben Sonntag was?
Radio 1 hören, wie immer.
Ah, okay, daneben, Multitasking ist ja auch nicht so Männersache, ne? Also nur Radio hören.
Nein, Radio hören und im Internet surfen.
Ah, nach was bestimmten Ersatzteilen?
Ersatzteil für die Motorkettensäge, deshalb bin ich heute mal nicht beim Papst in der Audienz gewesen.
Okay. Achso, aber Motorkettensäge hätte ich. Ich habe sogar so ein Kettenschärfgerät zu Hause.
Ja.
Ja, also eine fantastische Sache.
Und der danach, Mann kann alles.
Da geht die wie Butter durchs Holz.
Das ist, wenn man einmal Benzin geschnuppert hat, haben die Hobbys dann auch meist alle mit Benzin zu
richtig,
tun.
Richtig,
ne?
Richtig.
Ich fasse kurz nochmal den Spielablauf zusammen. Also Frank, der Rest der Welt in Mahlsdorf hat ein Auto. Das kennt Andreas nicht. Das wird er gleich starten, der Frank. Und dann wird Herr Kessler am Geräusch des anspringenden Motors erkennen, was Frank fährt. Und danach darf er noch drei Fragen stellen und dann spätestens ist das Glas klar.
Genau.
So ist
genau.
Das jede
und
Woche.
Wie immer,
genau. Ich noch das Türen schließen und Türen öffnen?
Das ist so ein Sahnehäubchen, was ich mir manchmal wünsche, manchmal aber auch nicht.
Na, dann fangen wir erstmal mit dem Motor an.
Genau.
Frank.
Gut, dann bin ich kurz weg, weil ich das Telefon aus dem Fenster halte, damit er auch was hört.
Ja. Wunderbar.
Also fantastische Qualität.
Wunderbar, ganz herrlich. Wie alt ist denn das?
Das Auto ist von 2002.
Und aus welchem Land kommt die Marke?
Die Marke kommt aus Frankreich.
Frankreich. Und wie würdest du die Karosserieform beschreiben?
Das ist natürlich, wie es sich für mich als Kettensägenbesitzer und Familienvater gehört, ein Kombi.
Ja, sehr gut. Gut, und den Kombi, also der auf jeden Fall hat ein Diesel, so steht schon mal fest.
Genau.
Und überlege gerade, was haben wir da für Kombis, die so kettensägenbesitzeraffin
genau.
sind.
Genau, schließt du so aufgrund von Stimme und Typ auch schon auf so ein Auto?
Ja, ja, ja. Also so irgendwie in die Richtung ging. Ich hätte fast schon Pickup gesagt, aber die sind in Frankreich auch selten.
Familienvater.
Die gibt's schon, naja.
Er hat dir noch einen Tipp gegeben.
Ja,
genau.
Familienvater, genau. Und,
soll ich jetzt mal die Tür machen?
Ich glaube in diesem Falle ja.
Von innen oder von außen?
Von außen, bitte.
Ja, kleinen Moment.
Oh.
Das war die Tür.
Hey, cool. Ja, gut, dann gehe ich jetzt mal hin und sage, es ist ein Baujahr 2001.
2002.
Passt,
wo gehst du hin?
Passt auch noch. Nee, nee, es ist ein Peugeot 406 Breck.
Nein.
Was fahren Leider Sie denn?
Nicht.
Was fahren Sie, Frank?
Ein Citroën C5.
Hättest du darauf kommen können?
Ja, der Motor ist leider der gleiche. Nicht? Das ist immer das Problem.
Ah, es gibt immer eine Ausrede.
Ja, ja.
Frank, warum eigentlich haben Sie Kettensägen als Hobby? Was machen Sie damit?
Bäume fällen. Ja. Holz machen. Für den Kamin und Obstbäume fällen.
Was war zuerst da, der Garten oder die Kettensäge?
Erst war der Garten da.
Ah, okay.
Eine Kettensäge ohne Garten, das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel gewesen.
Könnte ja sein. Manche haben komische Leidenschaften.
Wie lange muss denn das Holz lagern, bis man es in den Kamin packen kann?
Na, 2 Jahre bei mir hier, klappt ganz gut.
Okay.
Ja.
Haben wir was gelernt, Patricia?
Ja, du versuchst immer so galant über den Verliererstatus hinwegzukommen.
Wieso? Ich habe doch den Motor erkannt.
Ach so.
Ja, PSA-Motor.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist der gleiche Motor. Die Ersatzteile sind ja auch die gleichen.
Also.
Und der C5 ist aber gar nicht so selten, wie man denkt, wenn man ihn dann mal hat und ihn dann auf den Straßen erkennt.
Das ist psychologisch. Ja?
Der fährt sogar öfters als Taxa, habe ich jetzt festgestellt.
Spricht für ihn.
Wir wünschen einen schönen Sonntag noch. Danke fürs Mitmachen.
Danke gleichfalls.
Tschüss, Frank.
Und mach doch weiter so. Ne?
Ja,
tschüss. So früher, als du Teenie warst, bist du doch bestimmt auch Schlittschuhlaufen gegangen.
Ja.
Der Normale ist da ja hingegangen wegen der Mädchen oder umgekehrt die Mädchen wegen der Jungs. Und haben sich immer geärgert, wenn dann diese Eismaschine da aufs Eis kam. Warst du noch normal damals oder hast du dich schon damals gefreut, wenn die Eismaschine, sprich ein fahrendes, also ein Fahrzeug auftauchte?
Ich war damals noch normal und war froh, weil mir immer die Füße wehtaten. Da konnte man sich nämlich mal einen Augenblick hinsetzen, natürlich mit den Mädchen. Die
Eismaschine war die Schnuppe.
Die war mir relativ Schnuppe, zumal die ja bloß irgendwie so ein umgebauter Käfer war. Nicht?
Ja, also. Ich hätte jetzt eine für dich. Die Zamboni, selbstfahrende Eiswiederbereitungsmaschine. Ja.
Aufbereitungsmaschine.
Naja, auf jeden Fall hat die das Eis wieder schön glatt
gemacht.
Schön
glatt, ja, glitzeglatt.
Heute in unserem Fahrzeugbrief.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Yeah, I wanna drive.
Am 12. Februar 2010 werden die 21. Olympischen Winterspiele in Vancouver mit einer funkelnden Zeremonie eröffnet. In den ersten Tagen macht das milde Wetter besonders den Skirennläufern und Biathleten zu schaffen. Doch auch die künstliche Eisfläche unter dem Dach des Olympic Oval in Richmond, in der die Wettkämpfe der Eisschnellläufer ausgetragen werden, ist gefährdet. In der Eispflegepause des 500-Meter-Sprints der Männer spielen die Eisaufbereitungsmaschinen verrückt und verwandeln die Eisfläche in eine Buckelpiste. Über eine Stunde dauert es, bis die Wettkämpfe fortgesetzt werden können. Ottmar Trittel, Arbeitsgruppenleiter Eishallen im Sportforum Berlin.
Die Maschine bereitet dieses Eis auf, sagen wir dazu. Sie fährt aufs Eis. Der Schlitten, der am Heck angebracht ist, wird abgesetzt. In diesem Schlitten ist ein Messer drinne, 2 Meter lang, sehr, sehr scharf, wie eine Rasierklinge. Dieses Messer schabt das Eis ab. Das Eis wird mittels einem Fördersystem in einen Kübel aufgefangen. Und im zweiten Arbeitsschritt, dieser passiert aber gleichzeitig, während des Eisabschabens wird ein Wasserfilm auf die Eisfläche aufgetragen und dieser wird mit einem Wischlappen nochmals glatt gezogen.
Noch in den 50er Jahren ist die Eispflege eine langwierige Angelegenheit. Erst wird von Hand gehobelt, dann von einem Fass auf einem Handwagen Wasser auf Leinenlappen geleitet und so das Eis geglättet. Frank Joseph Zomboni, Besitzer einer Eisbahn in Paramount, Kalifornien, geht das zu langsam. Auf der Basis eines Jeep-Fahrwerks entwickelt er eine Maschine, die alle Arbeitsschritte in einem Aufwasch erledigen kann. 1949 meldet Zomboni seine Maschine zum Patent an. Heute ist die inzwischen von seinem Sohn geführte Firma Zomboni & Co. Weltmarktführer.
Diese Arbeitsmaschine, genannt Zomboni, sieht ähnlich aus wie eine Kehrmaschine. Sie wird elektrisch angetrieben. Dieser Elektromotor ist meist ausgestattet mit einer 80-Volt-Batterie, die eine Kapazität hat zwischen 600 und 700 Amperestunden. Diese Kapazität reicht aus für ca. 12 bis 15 Eispflegen. Der Antrieb der Maschine erfolgt über einzelne Radmotoren.
Ihre olympische Premiere erlebt die nach ihrem Erfinder Zomboni benannte Eiswiederaufbereitungsmaschine 1960 im amerikanischen Squaw Valley. An den Problemen bei der Eisaufbereitung in Vancouver 2010 trifft Zomboni keine Schuld. Die Veranstalter hatten sich gegen die Originale und für das Produkt eines Sponsors entschieden. Erst als dieses versagt, fliegt man die bewährte Qualität aus Calgary ein. Im Eissporthimmel sind für Frank Zomboni und seine Maschine längst 2 Plätze reserviert. Beide wurden in die Hall of Fame der NHL aufgenommen.
Der Fahrzeugbrief. Audienz beim Autopapst.
Unter 0331 70 99 111 möchte das anwesende Cremeschnittchen Ihnen gerne noch Hilfe angedeihen lassen, zum Beispiel Silvana. Hallo.
Hallo.
Wie können wir denn helfen, Silvana?
Und zwar, ich habe einen alten Ford Fiesta Baujahr 96 Automatik.
Ja.
Und der war jetzt beim TÜV alles super, aber ich habe das Problem jetzt beim Anfahren, er nimmt kein Gas. Also er will einfach nicht fahren.
Ja.
Wenn der Motor länger läuft, dann geht es, aber wenn ich dann auf der Autobahn bin und beschleunigen will hoch, dann nimmt er auch wieder kein Gas.
Warte mal, Baujahr 96, du weißt nicht zufälligerweise, was da für ein Motor drin ist. Ist es noch der Kent-Motor, der alte?
Das habe ich, weiß ich nicht.
Ist es so ein Klappermotor, der tierisch klappert?
Nee, kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, dann könnte es ja schon das Modernere sein. Also 96, da es gibt, glaube ich, noch die Möglichkeit, der hat schon G-Card, oder?
Ja.
Eine grüne Plakette hat er.
Ja.
Okay, sehr schön. Gut, dann, wenn er dann warm wird, dann beschleunigt er, dann geht's wieder.
Ja.
Okay, würde ich mich also zunächst mal mit der Warmlaufsteuerung, also mit den diversen Temperaturfühlern beschäftigen.
Aha.
Das ist das eine. Und Undichtigkeiten suchen, weil die Automatik, die da drin ist, das ist ja dieses stufenlose CVT-Getriebe, oder?
Ja.
Und die ist teilweise auch unter Druck gesteuert. Also es könnte sein, dass da irgendein Membran gerissen ist oder auch eine Undichtigkeit ist, was eben auch die Gasannahmeproblematik verursachen kann. Das ist ein bisschen schwer zu finden, aber wenn du in eine Werkstatt gehst und sagst, entweder ist es ein Thermofühler oder der zieht irgendwo Nebenluft, im kalten Zustand sorgt es dafür, dass er eben kein Gas annimmt, dann müsste es zu finden sein. Das ist nicht so schlimm, aber man muss es eben leider suchen.
Silvana.
Schön. Oh, dafür vielen Dank.
Ja, tschüss.
Tschüss. Der zieht Nebenluft.
Ja, läuft zu mager und dadurch nimmt er kein Gas an.
Hallo Thomas.
Hallo.
Wie können wir helfen?
Ja, ich habe einen VW Caddy, Baujahr 2004, also Ende 2004 ist schon das neue Modell.
Mhm.
Und ich habe Probleme mit meinem Gebläse. Das funktioniert nur noch die Stufe 4.
Ja.
Und das hat sich im Vorfeld irgendwie mit merkwürdigen Geräuschen angekündigt. Also die sich jetzt nicht so anhörten, als ob da Laub oder sowas drin waren.
Quietschte eher so ein bisschen.
Und die dann beim längeren Laufen auch verschwanden.
Ja, okay. Da wirst du also primär eine neue Temperatursicherung brauchen für den Vorwiderstand des Gebläses.
Ja.
Die gibt es aber nicht einzeln. Also es sei denn, man baut sie sich selber ein, dann gibt es sie für ein paar Cent bei Konrad zum Beispiel so einen Kaffeemaschinen-Temperaturwiderstand, den man da einbauen kann. Es wird aber nicht lange halten, denn die Geräusche bedeuten, dass das Gebläse schwer läuft, also ein schwergängiges Lager hat. Dadurch fließen da zu hohe Ströme, es wird zu warm und die Sicherung fliegt wieder raus. Du wirst also nicht umhinkommen, ein komplettes neues Gebläse mit einem neuen Vorwiderstand und der daran befindlichen neuen Thermosicherung zu kaufen.
Wie ist denn Stufe 4?
Ja, das ist sehr nervig, weil man es halt immer furchtbar laut ist und man macht halt immer an und aus. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ich hätte mir gewünscht, man könnte es einfacher beheben.
Ja, das ist auch wirklich ein Konstruktionsfehler, aber die Leute wollen ja auch ein bisschen Geld an den Ersatzteilen verdienen, ne?
Ja, aber dann super. Vielen Dank für die Info und hat mich gefreut, dass ich mal durchgekommen bin.
Thomas, schönen Sonntag.
Mach's gut, tschüss.
Danke, tschüss.
Und da ist noch Sabine. Hallo.
Hallo, seid gegrüßt.
Dann mal los.
Ich habe ein Problem mit einem VW-Bohrer, mit Variant-Baujahr 2000, ein Diesel. Und zwar, das Problem besteht am Kühler. Der Kühler war total hinüber, wurde in der Werkstatt gewechselt. Und das ist jetzt ungefähr 14 Tage her oder 10 Tage. Und nach 700 Kilometern Autobahnfahrt war wieder das Problem, dass 1,5 Liter Wasser weg waren.
Mhm.
Dann haben wir das nachgefüllt. Auf dem Rückweg wieder das Gleiche, nach ungefähr 700, 800 Kilometer Autobahn. Wenn die Geschwindigkeit dann etwas geringer wurde, so um 70, 80 km, kam wieder die Anzeige, Kühler Wasser nachfüllen.
Mhm. Wo fahren Sie denn so jede Woche 700 Kilometer hin?
Nee, nicht jede Woche, nur alle paar Wochen. Naja, jedenfalls waren dann wirklich 1,5 Liter irgendwie wieder weg. Jetzt hatten wir in der Not schon den ADAC dann abends nochmal gerufen, weil am Wochenende wussten wir uns jetzt nicht anders zu helfen. Und der meinte halt, entweder vielleicht die Motorkopfdichtung, was wir allerdings angesichts der langen Strecke eigentlich ausgeschlossen haben. Oder er meinte, dass dann vielleicht irgendwo der Schlauch im System vielleicht verstopft wäre.
Sabine, also ich glaube, das ist ein Folgefehler des völlig hinüberseienden alten Kühlers. Der hat wahrscheinlich immer schon, weil er eben völlig hinüber war, eine Menge Wasser verloren. Und möglicherweise hat das die Zylinderkopfdichtung wirklich gekillt. Ja, denn wenn zu wenig Wasser drin ist, dann überhitzt der Motor lokal und dann hat man dieses Problem. Und da eben nur der Kühler gewechselt worden ist und nicht die Zylinderkopfdichtung, kann der neue Kühler eigentlich nichts dafür. Also die, soweit ich das hier am Telefon beurteilen kann, ist die jetzt fällig. Man kann es aber testen, indem man mal den CO-Gehalt des Kühlmittels misst. Da gibt es so eine Sensoren, die man ins Kühlwasser hält. Okay. Und wenn ein bestimmter Wert überschritten ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Kopfdichtung fällig ist.
Okay.
Und jetzt nochmal, war es jetzt nur schnöde Berlin-München oder irgendwas Schickes?
Nee, schnöde Berlin-München, also schnödes Berlin und Bergland. Jetzt ist noch die Frage, wir haben immer noch so diese Rostfleckenspritzer irgendwie oben im oberen Bereich, also da, wo man halt dieses Ventil aufschraubt, ne? Und der baut auch keinen Druck auf. Also normalerweise, wenn man dieses Ventil aufgeschraubt hat, muss man so ein leichtes Zischen irgendwie so, tsch, dass der Druck ist. Und den hat er aber nicht.
Tja, das kann ich jetzt von
hier aus... Kommt der dritte Fachmann noch hinzu.
Kann ich nicht beurteilen, Sabine. Das ist, normalerweise müsste so ein leichter Überdruck da sein.
Genau,
aber der kann sich eben auch durch eine kaputte Dichtung abbauen wieder in den Motor rein. Also,
okay, also dann
testen und entscheiden. Schönen Sonntag. Tschüss.
Ja, auch,
tschüss. So ganz wollt sie nicht damit raus, oder?
Wo sie dahin gefahren ist,
wirklich.
Oder?
Also,
ja, wirklich. Du hast aber nicht richtig nachgefragt. Einfach dranbleiben.
Du meinst investigativ, einfach nochmal ein drittes.
Genau. Kannst du mir überlegen, was haben wir denn für ein...
Ich rufe sie gleich nochmal an.
700 Kilometer?
Was hat sie gerade gesagt? Lettland?
Ich habe es nicht genau verstanden.
Ja, ich auch nicht. Ja. Ach Gott, wir sind einfach... Wo ist die journalistische Ausbildung?
Ja, das will ich auch mal wissen, du da.
Die Sonntagsfahrer.
Und wir gehen nach Hause.
Wir absentieren uns jetzt sozusagen. Natürlich.
Nächsten Sonntag keine Sonntagsfahrer, stattdessen die Sondersendung voll in den Miesen, der Radio 1 Krisengipfel. Aber dann wieder.
Dann
wir backen auch Plätzchen.
Am zweiten Advent. Genau.
Machen wir es gut. Tschüss.
Das war Patricia und ich bin Andreas Kessler. Adieu.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.